Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Und heute bin ich für euch wieder im Hörsaal. Katrin Ohlendorf ist mein Name. Hallo. In diesen Tagen wird rund um den offiziellen Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs ja viel an die NS-Zeit und ihre Verbrechen erinnert. Aber wie sieht diese Erinnerung aus? Welches Ziel hat sie? Und was bringt sie uns für unsere Zukunft? Unsere Erinnerungskultur hat ein Update nötig. Das findet unser Redner heute. Damit uns Geschichte Orientierung geben kann und weil unsere Gesellschaft in Gefahr ist, unsere Demokratie, warnt er. Er sieht Parallelen zwischen der Zeit damals und unserer Zeit heute, zwischen den Strategien und der Rhetorik der Nationalsozialisten und Strategien der AfD, die ja kürzlich als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde, deren Strategien, um Wählerstimmen zu werben.
Was geht uns eigentlich heute noch die Geschichte der NS-Verbrechen und ihrer Opfer an? Die Gegner der liberalen, offenen Demokratie schaffen es überall auf der Welt, mit denselben Mitteln Wählerstimmen zu sammeln. Angstmacherei, vor allen Dingen gegenüber den vermeintlich Fremden, Schüren des Nationalismus, Diffamierung und Ausgrenzung politischer Gegner als Volksfeinde. Trotz des umfangreichen Ausbaus der Gedenkstättenarbeit in den letzten 20 Jahren feiern Rechtsextreme und Rechtspopulisten einen Wahlerfolg nach dem anderen und verbreiten sich im Internet geschichtsrevisionistische Mythen viral. Es macht sich bei kritischen Beobachtern, gerade auch innerhalb der Gedenkstätten, zunehmend ein Unbehagen an der aktuellen Erinnerungskultur breit. Ziel muss es sein, Geschichtsbewusstsein und historische Urteilskraft in der Gesellschaft zu stärken. Was sollte man also ändern?
Jens Christian Wagner fragt das, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Uni Jena. Und in seinem Vortrag gibt er darauf Antworten. Er macht Vorschläge. Geschichte begreifen, für die Zukunft handeln, so heißt der Titel. Und worum geht's darin genau? Zuerst erklärt Jens Wagner kurz, wie sich das Erinnern in Gedenkstätten in Deutschland seit 1949 entwickelt hat und wie es heute aussieht und warum er das an vielen Stellen nicht so gut findet. Und das setzt er dann in Bezug zu uns, zu unserer Gegenwart und Zukunft und erklärt, warum er das Wissen um unsere Geschichte für so wichtig hält, wie es uns helfen und nützen kann und was sich dafür seines Erachtens an unserem Umgang mit Geschichte ändern müsste. Gehalten hat er seinen Vortrag am 5. Mai 2025 in Emden. Dort hatte die Max-Windmüller-Gesellschaft zusammen mit dem Max-Windmüller-Gymnasium zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Anlass war der 80. Jahrestag der Ermordung von Max Windmüller, einem Widerstandskämpfer, der in Emden geboren wurde und nur wenige Wochen vor der Kapitulation der Wehrmacht während eines Todesmarsches am Straßenrand von einem SS-Mann erschossen wurde. 25 Jahre war er damals alt. Der Historiker Jens Christian Wagner jetzt für euch.
Ja, es gibt tatsächlich vermutlich kaum ein historisches Thema, das die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten mehr beschäftigt hat als die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten. Deutschland ist nicht nur das Land der Täter, sondern auch das der Tatorte. Und an vielen dieser Orte befinden sich heute Gedenkstätten, insbesondere an den Standorten der ehemaligen Konzentrationslager. Und dann kommen noch andere Orte hinzu, Täterorte wie die Wannsee-Villa, der Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt, die Firma, die die Öfen von Auschwitz hergestellt hat. Oder denken Sie an den Obersalzberg. Und es gibt etliche Orte nationalsozialistischer Selbstinszenierung, das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg etwa, der Bückeberg, an dem die Reichsernte-Dankfeste gefeiert wurden, oder das Kraftdurch-Freudebad in Prora. Und an all diesen Orten, oder fast allen diesen Orten, gibt es mittlerweile Gedenkstätten, wäre vielleicht falsch zu sagen, sondern in diesem Fall, gerade wenn es Täterstätten sind oder Orte der Selbstinszenierung, dann sollte man eher von Dokumentationsorten sprechen. Diese Dokumentationsorte und Gedenkstätten sind allerdings erst in jüngerer Zeit entstanden. Und was uns allen heute selbstverständlich erscheint, vielleicht mit Ausnahme von Leuten wie Björn Höcke, das war vor 20 bis 30 Jahren alles andere als Common Sense. Erlauben Sie deshalb, dass ich, bevor ich auf die heutige und zukünftige Gedenkstättenarbeit zu sprechen komme, Ihnen einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten gebe, denn nur so ist zu verstehen, vor welchen Herausforderungen wir heute stehen. Tatsächlich herrscht bis heute noch in der Öffentlichkeit weitgehend der Eindruck vor, die NS-Verbrechen seien im Verborgenen begangen worden, versteckt irgendwo hinter dichten Wäldern oder Bergen oder im diffusen Osten. Und nicht zuletzt durch die Metapher Auschwitz wurde das Geschehen an entfremdete Orte verbannt. Das Morden schien quasi automatisch stattgefunden zu haben, nahezu ohne Täter, zumindest aber ohne Mittäter und Zuschauer. Der historische Befund jedoch sieht ganz anders aus. Ganz Deutschland und die besetzten Nachbarstaaten waren in der zweiten Kriegshälfte infolge der Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie von einem sehr, sehr dichten Netz von KZ-Haupt- und Außenlagern überzogen. Insgesamt etwa 1000 Lager, die das Deutsche Reich überzogen, allein was Konzentrationslager anbelangt. Und dann kamen noch Tausende von Lagern anderer Kategorien dazu. Kriegsgefangenenlager, Lager für zivile ausländische Arbeitskräfte, die sogenannten Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter, Arbeitserziehungslager der Gestapo, Zwangsarbeitslager für Juden und für Sinti und Roma, Justizhaftlager, Kinderheime für ausländische Neugeborene, de facto Kleinkinder, Tötungsanstalten und dann noch andere Stätten von NS-Verbrechen wie etwa Gefängnisse, Euthanasieanstalten und Gestapo-Zentralen. Und wenn man diese verschiedenen Orte, an denen Menschen inhaftiert und drangsaliert wurden im Nationalsozialismus, auf einer Karte eintragen würde, dann sehen Sie vor lauter Punkten das Deutsche Reich nicht mehr. Diese Lager waren tatsächlich ubiquitär. Sie waren überall, auch hier in Emden. Mit den Lagern und den Tatorten waren die Verbrechen an den Insassen für die deutsche Bevölkerung deutlich sichtbar. Es waren öffentliche Verbrechen und deshalb kann es für die meisten Deutschen ein überhaupt nicht überraschender Anblick gewesen sein, der sich ihnen bot, als die Alliierten ihnen im April und Mai 1945 die Leichenberge in den befreiten Lagern oder auch exhumierte Massengräber entlang der Todesmarschrouten vorführten. Sie alle kennen sicherlich die fürchterlichen Aufnahmen aus Bergen-Belsen, auf denen die 10.000 Leichen zu sehen sind, die die Briten dort am 15. April 1945 bei der Befreiung des Lagers vorfanden, aber auch die Fotos von, ja, wie ich es eben sagte, von exhumierten Leichen auf den Todesmarschrouten, die Fotos aus Buchenwald, aus Dachau, aus Ohrdruf, aus Mittelmordora und vielen, vielen anderen Lagern. Tatsächlich zwangen die Alliierten die Deutschen, sich diese Fotos anzusehen oder sich sogar das Grauen in den Lagern selbst anzusehen. Nach Weimar zum Beispiel wurden 1000 Frauen und Männer gezwungen, aus Weimar nach Buchenwald zu gehen, kurz nach der Befreiung des Lagers, um sich dort die Atrocities, wie die Amerikaner das nannten, im befreiten Lager Buchenwald anzusehen, zum Beispiel den Leichenstapel im ehemaligen Krematorium. Davon sind Fotos entstanden. Unter anderem zum Beispiel gibt es eine sehr beeindruckende Fotoserie der sehr bekannten amerikanischen Fotojournalisten Margaret Bourke White, die gar nicht so sehr die sogenannten Atrocities fotografiert hat, sondern eher die Reaktion der Deutschen, die nämlich am Leichenstapel so vorbeigehen, nur um es nicht sehen zu müssen. Und das sind wirklich sehr beeindruckende Fotos. Und auf den Fotos sieht man schon, dass diese etwas naive Sühne- und Konfrontationspädagogik der Alliierten nach dem Motto »Seht her, was ihr angestellt habt«, dass die nicht funktionierte. Tatsächlich verstärkten die Zwangsbesichtigungen der Lager den Prozess der Umdeutung, der aus der Tätergesellschaft eine besiegte und von Strafangst und Schuldabwehr geprägte Gesellschaft mit einem sehr ausgesprochenen Opferbewusstsein machte. Vor diesem Hintergrund ist es überhaupt nicht überraschend, dass die Überreste von Orten, die an die Verbrechen der Nazis erinnerten, nach 1945 sehr, sehr schnell verschwanden, sofern sie nicht als Internierungslager der Alliierten oder als Displaced Persons Camps, also als Lager für Überlebende des Holocaust oder ehemalige ZwangsarbeiterInnen oder auch als Notaufnahmelager für Vertriebene nachgenutzt wurden. Von deutscher Seite aus, zumindest von regierungsamtlicher Seite aus, gab es lange Zeit keine Ansätze, die Lagerstandorte als Erinnerungsorte zu erhalten. Das Gedenken wurde den Fremden überlassen, und das waren die Besatzungsmächte, noch mehr aber die Überlebenden selbst, die an den historischen Orten um ihre toten Mithäftlinge trauerten. Fast alle frühen Gedenkzeichen an den Orten ehemaliger Konzentrationslager wurden von den Überlebenden selbst errichtet. Im Buchenwald zum Beispiel ein hölzerner Obelisk, der nur eine Woche nach der Befreiung als zentraler Gegenstand oder zentral ausgerichtet einer ersten Totenfeier zum Gedenken an die Ermordeten von Buchenwald diente. Die überlebenden Häftlinge traten auf dem Appellplatz an, versammelt um einen hölzernen Obelisken, auf dem die Buchstaben KL Bu, also Konzentrationslager Buchenwald, und die Zahl 51.000 eingraviert waren. Das ist die Zahl der damals geschätzten Toten des KZ Buchenwald, und das kam übrigens der tatsächlichen Zahl von 56.000 in Buchenwald zu Tode gekommenen Häftlingen sehr nahe. Und das war nur eine Woche nach der Befreiung. In Bergen-Belsen ging es auch relativ schnell. Dort errichteten jüdische Überlebende aus dem nahegelegenen Displaced Persons Camp Bergen-Hohne, die in der benachbarten Kaserne Bergen-Hohne untergebracht waren, im September 1945, also etwa 4 Monate nach der Befreiung, ein erstes jüdisches Mahnmal, das explizit an die jüdischen Opfer von Bergen-Belsen erinnerte. Und wiederum 2 Monate später, im November 1945, errichteten katholische, polnische Displaced Persons, ebenfalls aus dem benachbarten DP-Camp, ein hölzernes Hochkreuz, das an die polnischen und katholischen Opfer von Bergen-Belsen erinnern sollte. Und so ähnlich ist das an den vielen, vielen anderen Orten gewesen. Die deutschen Behörden hingegen haben sich sehr lange zurückgehalten, auch wenn immerhin in Bergen-Belsen 1952 ein erstes Denkmal durch die deutschen Behörden eingerichtet wurde, eingeweiht durch Bundespräsident Heuss mit einer recht bedeutsamen Rede. Allerdings muss man deutlich sagen, die deutschen Behörden, in diesem Fall die niedersächsischen Behörden, hätten dieses Denkmal in Bergen-Belsen niemals errichtet, wenn sie 1946 von den britischen Besatzungsbehörden dazu nicht verpflichtet worden wären. Also das war wider Willen eigentlich. Und ansonsten wurde eigentlich auch nichts weiter gemacht. Ein gutes Beispiel ist Bergen-Belsen. Da wurde zwar dieses Denkmal errichtet 1952, ansonsten aber wurden die Reste des ehemaligen Lagers geschliffen. Es wurde eine schöne Heide- und Parklandschaft geschaffen. Und tatsächlich muss man sagen, dass der Ort zu einer historisch entleerten Friedhofsanlage umgestaltet wurde. Die eigentlichen Spuren des Lagers wurden mutwillig zerstört. Andere Orte wurden derart überbaut, dass an ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus kaum noch etwas erinnerte. Besonders gedankenlos ist man wohl in Neuengamme mit dem Standort des ehemaligen Lagers umgegangen, denn dieses Konzentrationslager diente bis in die 2000er Jahre hinein als Standort für eine Justizvollzugsanstalt. Und bis heute gibt es auch noch eines der ehemaligen Emslandlager, gar nicht so weit von hier entfernt, Richtung Süden, das nach wie vor als Justizvollzugsanstalt genutzt wird. Meines Erachtens so Unding, ein ehemaliges Konzentrationslager auf diese Art und Weise fortzunutzen. In der DDR war es ein bisschen anders. Dort hatten die Gedenkstätten eine herausgehobene politische Bedeutung für den SED-Staat, der bekanntlich den propagierten Antifaschismus zu seinem Gründungsmythos erhob und 1958 in Buchenwald die erste sogenannte nationale Mahn- und Gedenkstätte einrichtete. Es folgten dann noch 2 weitere nationale Mahn- und Gedenkstätten in Sachsenhausen und Ravensbrück. Trotzdem oder gerade deshalb spielten die authentischen historischen Orte auch hier nur eine untergeordnete Rolle. Ein gutes Beispiel ist das sogenannte kleine Lager in Buchenwald. Buchenwald bestand aus zwei Lagerteilen, dem sogenannten großen Lager und dem kleinen Lager. Und im kleinen Lager waren seit Ende 1944, vor allen Dingen ab Anfang 1945, die Häftlinge untergebracht, die aus Auschwitz und anderen Lagern im Osten, die geräumt worden waren, wegen der herannahenden Roten Armee, die nach Buchenwald gebracht worden waren. Das waren überwiegend jüdische Häftlinge, die in einem katastrophalen Gesundheitszustand waren, die selbst nach SS-Perspektive nicht mehr zur Arbeit eingesetzt werden konnten. Deshalb wurden sie in das kleine Lager gebracht, das de facto ein Siechen- und Sterbelager war. Dort wurden diese überwiegend jüdischen Häftlinge sich selbst überlassen und starben wie die Fliegen. Und dieser Lagerteil ließ sich beim besten Willen aus der Perspektive der SED-Geschichtsbildner nicht in das Narrativ des heldenhaften antifaschistischen Widerstandskampfes einlesen. Also ließ man diesen Lagerteil einfach überwuchern. Er spielte in der DDR-Zeit keine Rolle. So wie übrigens auch die jüdischen Häftlinge von Buchenwald eine nur sehr untergeordnete Rolle spielten. Minimierung der Relikte zur Maximierung historisch-politischer Sinnstiftung. So könnte man dieses Vorgehen mit den historischen baulichen Relikten mit den Worten von Jörn Rüsen nennen. Während sich in der DDR bis zu deren Ende 1989 in dieser Hinsicht nicht viel änderte, vollzog sich in der Bundesrepublik ab den 70er Jahren ein tiefgreifender Wandel. Dem politischen Aufbegehren und pädagogischen Aufbruch der 68er-Generation folgend entdeckten Geschichts- und Erinnerungsinitiativen scheinbar vergessene Lager neu und machten sie, und das nicht selten mit aufklärerischem Impetus und gegen den Widerstand der Mehrheitsgesellschaft und kommunaler oder staatlicher Behörden, zum Gegenstand politischer Bildungsarbeit. Bald entwickelten sich daraus an verschiedenen Orten arbeitende Gedenkstätten, die ihre Existenz kritisch-bürgerschaftlichen Engagement zu verdanken hatten und deren Mitarbeiter ehrenamtlich oder in prekären Arbeitsverhältnissen tätig waren. Eine staatliche Förderung gab es nur sehr selten. Gutes Beispiel für diese Initiativen aus den 70er, 80er Jahren ist das Dokumentations- und Aktionszentrum, so heißt es, glaube ich, Emslandlager, das viele von Ihnen sicherlich kennen. Ja, zur staatlichen Förderung ein kleines Zahlenbeispiel. 1987 hatte die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar etwa 150 Beschäftigte. Sehr ausdifferenziert mit einer Bildungsabteilung, einer Forschungsabteilung, natürlich auch einer Verwaltung und so weiter. Und zum selben Zeitpunkt, schätzen Sie mal, wie viele Beschäftigte in der Gedenkstätte Bergen-Belsen arbeiteten, der großen Gedenkstätte der alten Bundesrepublik. 150 in Buchenwald, wie viel in Bergen-Belsen? Wer hat eine Schätzung? 20 wird hier vorne gesagt, 10 sagen einige, also Sie ahnen natürlich, worauf es hinaufläuft. Es muss eine sehr niedrige Zahl sein, sonst geht es nicht auf. Es war tatsächlich einer, nämlich der Friedhofsgärtner, der dafür sorgte, dass das Gelände ordentlich gepflegt war und dass eine kleine Ausstellung, die es immerhin seit 1964 gab, dass die morgens auf und abends wieder abgeschlossen wurde und dass vielleicht auch mal eine Glühbirne ausgetauscht wurde, wenn sie kaputt war. Es gab in Bergen-Belsen bis 1987 keinerlei Bildungsarbeit, keine Forschung, nichts. Und das änderte sich dann tatsächlich erst ab 1987 in Bergen-Belsen, als die ersten 3 MitarbeiterInnen eingestellt wurden und in anderen Gedenkstätten dann so ab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als mit einer neuen Generation von PolitikerInnen staatliche und kommunale Behörden den Forderungen der bürgerschaftlichen Initiativen nach staatlicher Unterstützung nachzukommen begann. Schrittweise wurden nun die Gedenkstätten ausgebaut, in nennenswerten Umfang, aber erst ab 1998, als der Bund erstmals eine Bundesgedenkstättenkonzeption verabschiedete, die seither mehrfach fortgeschrieben wurde. Dieser Gedenkstättenkonzeption des Bundes, wie auch der komplementären Finanzierung durch die Länder oder auch die Kommunen ist es zu verdanken, dass nach der in den 90er Jahren realisierten Neukonzeption der ehemaligen nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR nun auch der Ausbau der Westgedenkstätten auf den Weg gebracht werden konnte, etwa in Neuengamme, in Bergen-Belsen, in Flossenbürg oder auch Dachau, aber auch in überregional nicht ganz so bekannten Orten der NS-Verfolgung, in Niedersachsen etwa, in Esterwegen, in Sandbostel oder auch in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel. An diesen Orten entstanden teils neue Museumsgebäude mit neuen Dauerausstellungen und die Lagergelände wurden mit dem Ziel, neu gestaltet, historische Relikte sicht- und lesbar zu machen. Durch diese Entwicklung ist in der Folge bundesweit in den vergangenen 20 bis 30 Jahren ein dichtes Netz von etwa 300 Gedenkstätten entstanden, die an den Nationalsozialismus und seine Opfer erinnern. Und wenn ich von Gedenkstätten spreche, dann meine ich nicht nur Denkmäler, sondern arbeitende Gedenkstätten, das heißt Orte, an denen Personal bereitgehalten wird, an denen Ausstellungen gezeigt werden und an denen eine Bildungsarbeit stattfindet. 300 Orte. Und wenn man das vergleicht mit der Zeit von 1987, als es in Bergen-Belsen so etwas noch nicht gab, ist das tatsächlich ein kometenhafter Aufstieg gewissermaßen oder ein sehr starker Ausbau der Gedenkstättenarbeit. Und es ging nicht nur um einen baulichen oder materiellen Ausbau der Gedenkstättenarbeit, sondern gleichzeitig fand ein Professionalisierungsschub statt. Gedenkstätten sind heute bei weitem nicht mehr nur Orte der Trauer und des Gedenkens, sondern zunehmend auch moderne zeithistorische Museen, für die entsprechende Standards gelten, die meistens auch eingehalten werden. Das Ganze klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Im Ausland, etwa in Japan, sieht man voller Bewunderung auf uns deutsche Erinnerungsweltmeister. Und auch in Deutschland selbst begegnet man, insbesondere bei Politikerreden an hohen, runden Feiertagen wie dem 8. Mai, vielfach wachsendem Bewältigungsstolz. Dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb macht sich bei kritischen Beobachtern, gerade auch innerhalb der Gedenkstätten zunehmend, ein Unbehagen an der aktuellen Erinnerungskultur breit. Und dieses Unbehagen, es speist sich aus Kritik an ritualisierten, pathoshaften Beschwörungsformeln im politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Sie alle kennen den Ausruf nie wieder, ohne dass eigentlich deutlich gemacht wird, was nie wieder konkret heißen soll. Es speist sich aber auch mit Blick auf die Arbeit innerhalb der Gedenkstätten, zumindest zum Teil aus Defiziten der Gedenkstättendidaktik. Mein Unbehagen an der aktuellen Erinnerungskultur, es fängt schon mit dem Begriff des Erinnerns an. Erinnern können wir uns in des Wortes eigentlicher Bedeutung doch nur an etwas, was wir selbst erlebt haben. An was aber, möchte ich hier fragen, an was sollen sich aber 16-jährige Jugendliche erinnern, wenn sie eine Gedenkstätte wie Buchenwald besuchen?
Auf sie wirkt der Appell, sich an etwas erinnern zu wirken, was aus Altersgründen selbst ihre Großeltern mittlerweile nicht mehr selbst erlebt haben, als eine Überforderung, die zusätzlich auch noch moralisch aufgeladen ist. Zugleich schwingt beim Begriff des Erinnerns etwas Affirmatives mit, so als gäbe es nur die eine Geschichte und die eine Lehre, die wir daraus ziehen. Geschichte geht aber nicht in Erinnerung auf. Geschichte ist komplexer als Erinnerung. Und wer dieser Komplexität gerecht werden will, wer wissenschaftlich differenziert auf Geschichte blickt, der erinnert nicht, sondern er setzt sich kritisch mit der Geschichte auseinander und das nach allen Regeln der Quellenkritik. Im öffentlichen und politischen Diskurs meint Erinnern aber viel zu selten Auseinandersetzung, sondern allzu häufig bloßes Trauern, ohne nach den Hintergründen zu fragen und ohne die historische Abfolge von Ursache und Wirkung zu beachten. Und dann kommt es zur Gleichsetzung von stalinistischen und nationalsozialistischen Verbrechen sowie von Ermordeten im Holocaust mit den deutschen Opfern von Flucht und Luftkrieg oder auch Vertreibung. Im Tode seien doch alle gleich, hört man dann häufig.
Und dann wird ganz häufig auch die Bandbreite der NS-Verfolgung nicht gesehen. Der Holocaust, also die Ermordung der europäischen Juden, ist erinnerungskulturell derart wirkungsmächtig, dass andere Opfergruppen an den Rand gedrängt werden. Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Kriegsgefangene, übrigens die größte Opfergruppe in Niedersachsen, Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Opfer der Justizverbrechen, Zeugen Jehovas und nicht zuletzt die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Was sollte man also ändern? Eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Erinnerungskultur muss die Perspektive erweitern. Und dazu gehört, dass wir den Blick auf die Bandbreite der Verfolgung erweitern, uns gleichzeitig aber auch vom Opferzentrismus lösen. Sicherlich im Mittelpunkt des Gedenkens im Sinne der Würdigung stehen ohne Zweifel die Opfer. Wir wollen ja nicht die Täter würdigen. Aber eine zeitgemäße Gedenkstättenarbeit muss meines Erachtens sehr viel stärker auch nach den Täterinnen, Tätern, nach den Mittätern und Profiteuren fragen und damit nach der Funktionsweise der von den Nazis propagierten Volksgemeinschaft und dem Wechselverhältnis zwischen der Ausgrenzung der von den Nazis sogenannten Gemeinschaftsfremden auf der einen Seite und Integrationsangeboten an die Volksgenossen auf der anderen Seite. Aber statt eines kritischen Blicks auf die NS-Gesellschaft und ihre Funktionsweise erleben wir überwiegend eine Fokussierung auf die Opfer, nicht selten sogar eine Identifikation mit den Opfern, was meines Erachtens eine Anmaßung ist, vor allem wenn das aus der Post-Täter-Gesellschaft herauskommt. Aber es scheint eben einfacher zu sein, mit und um die Opfer zu trauern und sich damit gewissermaßen selbst moralisch zu überhöhen, als Fragen nach den Hintergründen der Verbrechen zu stellen. Und zu diesen Fragen würde es zum Beispiel auch gehören, mal nachzufragen, was eigentlich der eigene Großvater oder Urgroßvater oder auch die Urgroßmutter veranstaltet hat. Dazu sind aber viele Deutsche nach wie vor nicht bereit, wie nicht zuletzt auch die Memo-Studien aus Bielefeld zeigen, die den merkwürdigen Befund erbringen, dass zwar die meisten Deutschen das Ausmaß der NS-Verbrechen nicht in Frage stellen, gleichzeitig aber der Meinung sind, in ihrer Familie habe es nur Opfer der NS-Verbrechen gegeben, keinesfalls aber Täter. Irgendwie müssen die Täter vom fremden Stern gekommen sein. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb ich diesen Opferdiskurs für problematisch halte. Macht er doch aus Menschen Objekte und verstellt den Blick auf Verfolgte als Akteure. Genau darin läge aber ein didaktisches Potenzial. Wie weit die Wirkung auf die vermeintlich willenlosen Opfer geht, zeigt die öffentliche Wahrnehmung des Themas Widerstand, die in den letzten Jahren zunehmend gegen Null tendiert, insbesondere beim Blick auf die Geschichte des KZ Bergen-Belsen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal eine Frage ins Publikum stellen. Wer von Ihnen hat, also ich werde Sie nicht fragen, dass Sie dann irgendwas erzählen müssen über die Person, nach der ich gleich frage, sondern Sie sollen nur sagen, ob Sie schon mal von der Person was gehört haben oder nicht. Wer von Ihnen hat schon mal was von Anne Frank gehört? Alle. Wer von Ihnen hat schon mal was von Heinrich Jasper gehört? Eine, zwei. Heinrich Jasper war in den 20er Jahren als Sozialdemokrat, Ministerpräsident des Freistaates Braunschweig, eines zugegebenermaßen nicht sonderlich großen Freistaates, aber fast während der gesamten Zeit der Weimarer Republik, und er galt in den 20er und 30er Jahren reichsweit als einer der prominentesten Gegner der Nationalsozialisten, hat so gut wie die gesamte Zeit der NS-Herrschaft hinter Gittern verbracht und ist im März 1945 mehr oder weniger am selben Tag wie Anne Frank in Bergen-Belsen elendig zugrunde gegangen. Ein Gedenkstein für Heinrich Jasper wird man in Bergen-Belsen vergebens suchen. Und seinen Namen wird man in der Dauerausstellung in Bergen-Belsen ebenfalls vergebens suchen. Und als am vergangenen Wochenende in Bergen-Belsen, am vorvergangenen Wochenende, an die Befreiung vor 80 Jahren erinnert wurde, auch da spielte Heinrich Jasper keine Rolle, wie auch die insgesamt etwa 15 Reichstagsabgeordneten von KPD, Zentrum und SPD, die in Bergen-Belsen zugrunde gegangen sind, mehr als in jedem anderen Lager bei der Gedenkveranstaltung überhaupt keine Rolle gespielt haben. Zu diesem Opferdiskurs passt es auch, dass die Zellische Zeitung vor einiger Zeit einen Artikel über französische Widerstandskämpfer im Außenlager Holzen des KZ Buchenwald in Südniedersachsen gelegen, mit der Überschrift Zeugnis jüdischen Leids versah. Der Artikel selbst war völlig okay Und zwar ging es um Zeichnungen, Porträtzeichnungen, die ein französischer Résistance-Kommandeur Camille Dulleton 1944-45 von seinen Mithäftlingen angefertigt hat. Und das Ganze war Teil eines Netzwerkes von polnischen und französischen Widerstandskämpfern, die sich erfolgreich gegen die SS gewehrt haben. In dem Artikel ging es ausschließlich um den Widerstandskampf von Franzosen und Polen in diesem Außenlager vom Buchenwald. Das Ganze wird dem Blattmacher in Celle gegeben und der liest nur Konzentrationslager und denkt sich, aha, KZ, also Zeugnis jüdischen Leids. Obwohl es überhaupt nicht um Juden in diesem Beitrag geht und es geht auch nicht um Leid, sondern es geht um Widerstand. Und das zeigt diese Fehlstellung, die wir in unserer Erinnerungskultur haben. Es scheint fast so, als wären uns die vermeintlich willenlosen Opfer lieber als diejenigen, die Eigensinn zeigten, die Widerstand leisteten, die vielleicht auch sperrig sind, weil sie nicht in eine Schublade passen. Insgesamt jedenfalls lässt sich feststellen, dass mit dem historisch entleerten Erinnern, mit dem unterschiedslosen Beweinen der Opfer des 20. Jahrhunderts in den vergangenen gut 20 Jahren eine Art Wohlfühl-Erinnerungskultur entstanden ist. Mit einem Schauern blicken wir auf die Vergangenheit, trauern und identifizieren uns mit den Opfern und dann freuen wir uns, dass heute alles vorbei ist. Das meine ich, wenn ich von Entlastungsnarrativen spreche. Man könnte es auch etwas salopp formulieren, ein Erinnerungskonzept, das mit den Worten Friede, Trauer, Eierkuchen zusammengefasst werden kann. Eine solche Erinnerungskultur ist vollkommen losgelöst von Geschichtsbewusstsein und Reflexion über Geschichte und Gegenwart. Sie ist vollkommen beliebig und damit auch anschlussfähig für diejenigen, denen der kritische Blick auf Ursachen und Folgen der NS-Verbrechen ein Dorn im Auge ist. Und damit meine ich die AfD. Letztes Jahr veröffentlichte die AfD-Bundestagsfraktion auf ihrem X, also Twitter-Account, eine Reihe von Sharepics, also am 27. Januar 2024, eine Reihe von Sharepics, auf denen AfD-Bundestagsabgeordnete, unter anderem Beatrice von Storch, standen, die ein Schild vor die Brust hielten, auf dem stand Hashtag We Remember. Und drüber stand, wir gedenken alle Opfer des Holocaust. Ja, was soll man denn davon halten? Hier wird die Entkontextualisierung auf die Spitze getrieben und das Schlagwort von der Erinnerung degradiert zu einer ahistorischen Worthülse. Völlig ausgeblendet wird nämlich alles, was zu den NS-Verbrechen führte. Mörderischer Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus, Antiliberalismus, Verheißungen der Ungleichheit, Ideologien der Ungleichwertigkeit, Nationalismus und Eroberungs- und Vernichtungsfantasien. Auch wegen dieser erinnerungskulturellen Defizite konnte in den vergangenen Jahren eine Situation entstehen, die auf den ersten Blick paradox erscheint. Trotz des umfangreichen Ausbaus der Gedenkstättenarbeit in den letzten 20 Jahren, ich habe es vorhin gesagt, quasi von 0 auf 300, feiern Rechtsextreme und Rechtspopulisten einen Wahlerfolg nach dem anderen und verbreiten sich im Internet geschichtsrevisionistische Mythen viral. Zugleich sind die Erinnerungskultur und die Gedenkstätten immer stärker Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt und betreiben extrem rechte Schuldumkehr und begriffliches Nebelkerzenwerfen, etwa indem sie Nazis als Linke bezeichnen oder sogar wie Alice Weidel im Gespräch mit Elon Musk im Januar Hitler als Kommunisten. Und das verfängt bei den Menschen. Man muss es nur oft genug wiederholen. Und insbesondere bei jungen Menschen, wie wir aus den Jugendwahlen in den Schulen wissen, trifft das auf Zustimmung. Die AfD hat in einigen Regionen unter jungen Menschen, zum Beispiel in Thüringen, Zustimmungswerte von 50-70%. Und da muss man sich fragen, ob die Gedenkstätten und ob unsere Erinnerungskultur in toto angesichts dieser Entwicklungen vollständig versagt hat. Ja und zugleich nein, glaube ich. Nein, die Gedenkstätten haben nicht versagt, weil sie natürlich für die derzeitige politische Situation nicht allein verantwortlich gemacht werden können. Denn erstens sind Gedenkstätten nur ein Teil unserer Erinnerungskultur, deren Defizite ich bemängle. Und diese Wohlfühlerinnerungskultur samt ihren Entlastungsritualen ist nicht so sehr Kennzeichen der Gedenkstättendidaktik, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, insbesondere im öffentlichen und politischen Diskurs. Und das insbesondere, was die identifikatorische Fokussierung auf die Opfer anbelangt, ohne nach den Hintergründen der Verbrechen zu fragen. Zweitens sollten wir die unmittelbare Wirkung der Gedenkstättenarbeit nicht überschätzen. Gedenkstätten sind keine demokratischen Läuterungsanstalten und niemand wird zum besseren Menschen, weil er mal eben durch eine Gedenkstätte geschleust wurde. Und drittens machen die Angriffe von rechts auf die Gedenkstätten, denken Sie etwa an die Rede von Björn Höcke in Dresden 2017, in der er die dämliche Bewältigungspolitik beschimpfte und eine erinnerungskulturelle Wende um 180 Grad forderte, machen diese Angriffe von rechts deutlich, dass die Erinnerungskultur so ganz falsch nicht sein kann. Dass die Gegner einer aufgeklärten und offenen Haltung gegenüber der Migration und gegenüber Europa sich auch gegen die Erinnerungskultur und damit auch gegen die Gedenkstätten wenden, ist nämlich nur folgerichtig. Eben wegen des Bezugs auf die nationalsozialistischen Verbrechen ist Deutschland heute, zumindest noch, eines der am meisten weltoffenen, proeuropäischen und liberalen Länder Europas. Und wer daran etwas ändern möchte, und das wollen die Rechten und Rechtsextremen, der muss die Axt anlegen an die Erinnerungskultur und an die Gedenkstätten, den sogenannten Schuldkult, den Begriff, den vermutlich Franz Schönhuber erfunden hat, ehemaliger Chef der Republikaner in den 80er Jahren und bis 1945 Oberscharführer der SS. Wer rechtsextremes Denken mehrheitsfähig machen will, der muss es vom Makel der NS-Verbrechen befreien. Und das versucht die AfD. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, die Gedenkstätten haben versagt, weil sie nämlich zumindest teilweise Inhalte und Methoden vertreten haben oder zum Teil sogar heute noch vertreten, die keinerlei oder nur sehr geringe Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurse haben. Einmischung in aktuelle politische Debatten sei nicht ihre Aufgabe. Das hörte man noch vor nicht allzu langer Zeit aus manchen Gedenkstätten. Ich hingegen bin überzeugt, dass wir auch in aktuellen Debatten nicht nur Positionen beziehen dürfen, sondern dass wir es müssen, insbesondere gegen jeden Versuch, die NS-Verbrechen zu relativieren oder gar zu leugnen, aber auch gegen die aktuelle Hetze gegen Minderheiten. Allerdings sollten wir uns vor falschen historischen Analogien hüten und wir sollten uns davor hüten, was zunehmend en vogue ist, nämlich den Gedenkstätten eine sehr allgemeine Form der Menschenrechtserziehung aufzustülpen und damit sinnloses Leiden und heillose Geschichte in eine religiöse, politische oder metaphysische Sinnstiftung einzulesen, nachdem wir aus der dunklen Vergangenheit in eine leuchtende Zukunft gehen, wenn wir denn nur die richtigen Lehren aus der Vergangenheit beherzigen. Die von den Nazis Verfolgten hatten jedoch ganz eigene, individuelle soziale und politische Vorstellungen. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass niemand im Nationalsozialismus gestorben ist, um das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Das heißt, letztlich ist es im schlimmsten Fall eine Instrumentalisierung der Opfer und Kennzeichen eines eben nicht reflexiven, sondern affirmativen Geschichtsverständnisses, wenn wir unsere heutigen Vorstellungen von Menschenrechten und politischer Moral, so gut gemeint und ethisch fundiert diese auch seien, als Lehre aus den Verbrechen der Nazis verkaufen. Wir sollten uns also hüten, in den Gedenkstätten wie überhaupt in unserer Erinnerungskultur Heilslehren zu verkünden. Wenn wir das Pferd hingegen andersherum aufzäumen und uns aus der konkreten Geschichte der jeweiligen Orte heraus mit der Frage beschäftigen, wie die nationalsozialistische Gesellschaft funktionierte und welche Motivation Täter und Mittäter antrieb. Und das alles wissenschaftlich fundiert und quellengestützt, dann, so zumindest meine Hoffnung, werden sich die Gedenkstättenbesucher selbst ein Urteil bilden. Natürlich unterstützt von uns dabei, ein reflexives Geschichtsbewusstsein auszubilden. Und wenn das klappt, dann ist das um ein Vielfaches nachhaltiger und demokratischer, als wenn wir ihnen irgendwelche Lehren von Wert der Demokratie und der Freiheit und der Menschenrechte gewissermaßen aufzwingen. Und damit komme ich zum Kern dessen, was ich mir unter einer zukunftsgerichteten, unter einer nachhaltigen Erinnerungskultur vorstelle. Nicht Affirmation oder Appellation, also die Mahnung, sondern Reflexion, das Nachdenken, sollte im Mittelpunkt des heutigen Umgangs mit den nationalsozialistischen Verbrechen stehen. Anders formuliert, nicht Bekenntnis, sondern Erkenntnis ist das Ziel. Es geht um die selbstbestimmte Reflexion in der Vergangenheit und es geht darum, historisches Urteilsvermögen bei den Menschen zu stärken. Der historische Befund widerspricht diametral dem bis heute nachwirkenden und immer wieder neu aktualisierten entlastenden Nachkriegsnarrativen, wonach die Deutschen von den Verbrechen nichts gewusst und sich nur eine Minderheit daran beteiligt habe. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet und dann scheint es manchmal so, als seien die Nazis Wesen vom fremden Stern gewesen. Tatsächlich aber basierte die NS-Diktatur auf breiter Zustimmung und einer umfassenden Selbstmobilisierung der Deutschen im Rahmen der nationalsozialistischen Ausgrenzung, Verfolgungs- und Mordpolitik. Das Ausmaß dieser in der Menschheitsgeschichte präzedenzlosen Verbrechen macht bis heute fassungslos, umso mehr, als diese Verbrechen nicht nur von pathologischen Exzesstätern oder einer kleinen Clique fanatischer Nazi-Funktionäre begangen wurden, sondern sich Millionen Deutsche aus eigenem Antrieb und selbstmobilisierend daran beteiligten und davon profitierten. Auf den ersten Blick sind diese Verbrechen und darunter besonders die Shoah derart monströs, dass sie nicht vorstellbar und auch nicht erklärbar zu sein scheinen. Ich zitiere den Buchenwald-Überlebenden Robert Antelme, der 1947 einen großartigen, literarisch wirklich hochgradig wertvollen Bericht über seine Haft in Außenlagern des KZ Buchenwald geschrieben hat, das Menschengeschlecht, l'espèce humaine. Er war übrigens der Ehemann von Marguerite Duras, Robert Antelme, 1947. Unvorstellbar. Das ist ein Wort, das sich nicht teilen lässt, das nicht einschränkt. Es ist das bequemste Wort. Läuft man mit diesem Wort als Schutzschild umher, diesem Wort der Leere, wird der Schritt sicherer, fester, fängt sich das Gewissen wieder. Soweit Robert Antelme. Diesem bequemen Schutzschild, denke ich, müssen wir in einer erneuerten, geschichtsbewussten und zugleich gegenwartsbezogenen Erinnerungskultur eine bewusste Verunsicherung entgegensetzen, den Versuch nämlich zu erklären, warum sich so viele Deutsche an den Verbrechen beteiligt haben, wie diese Verbrechen überhaupt möglich gemacht wurden. Für die Arbeit in den Gedenkstätten, aber auch in Schulen und Unis bedeutet das, Fragen aufzuwerfen. Wer hat etwas getan? Warum hat er es getan? Welche Folgen hatte das für die Opfer? Wer waren überhaupt die Opfer? In welchem Kontext geschahen die Verbrechen? Und gerade wenn man sich vor Augen hält, dass die Verbrechen inmitten der Gesellschaft, in aller Öffentlichkeit begangen wurden, dann ruft das weitere Fragen hervor. Was hatten Hamburg mit Neuengamme, Celle mit Bergen-Belsen oder Weimar mit Buchenwald zu tun? Warum machten die meisten Deutschen bis zum Kriegsende mit, profitierten selbstmobilisierend von sogenannten Arisierungen und von der Zwangsarbeit? Warum stießen die Lager in ihrem gesellschaftlichen Umfeld auf breite Akzeptanz? Wurde die Gesellschaft gewissermaßen zum dichtesten Teil, zum unüberwindbarsten Teil des Lagerzauns? Was motivierte Industrielle und Kleinunternehmer auf Zwangsarbeit zu setzen? Was bewog Anwohnerinnen und Anwohner der Lager und Ghettos, deren Insassen feindselig zu begegnen oder bestenfalls zu versuchen wegzuschauen, statt das zu tun, was eigentlich doch am naheliegendsten wäre, nämlich zu helfen? Und schließlich die zentrale Frage, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen? Die Antwort auf diese Frage kann exemplarisch in den sich über ganz Deutschland erstreckenden Gedenkstätten gegeben werden. Und sie liegt in einem Bündel habitueller, struktureller und ideologischer Faktoren, die hier nicht einzeln ausgeführt werden können, die ich aber zumindest stichwortartig benennen möchte. Zunächst mal ist da die Gewöhnung an Gewalt und Ausgrenzung zu nennen. Es begann ja nicht mit dem Massenmord ab 1941, sondern es geht um eine lange Phase der Gewalt an, der Gewöhnung an Gewalt voran, der Formierung der nationalsozialistischen Gesellschaft. Und das beginnt auch nicht erst 1933. Das hat etwas mit Gewalterfahrungen und Radikalisierung im Ersten Weltkrieg zu tun. Das hat was zu tun mit der Polarisierung während der Weimarer Republik, mit den politischen Morden, insbesondere von rechts außen während der Weimarer Republik. Dann ist ein wichtiger Punkt das emotionale Angebot seitens des Regimes an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, Teil von etwas Besseren, von etwas Großen zu sein. Emotionen überhaupt sollten nicht unterschätzt werden. Dann Verheißungsangebote der Ungleichheit. Den Deutschen wurde erzählt, euch geht's besser, wenn es anderen schlechter geht. Und das hat durchaus Integrationskraft entfaltet. Auch Ideologien der Ungleichwertigkeit spielten eine starke Rolle. Auch Leistungsdiskurse. Tatsächlich könnte man die Volksgemeinschaft auch als eine völkische Leistungsgemeinschaft bezeichnen. Gruppendruck spielte natürlich eine starke Rolle, auch ideologische Indoktrination, dann ganz allgemein rassistische und antisemitische Überzeugungen, dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Sicherheits- und Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten. Die KZ-Häftlinge zum Beispiel, die wurden den Deutschen medial als gefährliche Verbrecher präsentiert, vor denen die Öffentlichkeit geschützt werden müsse. Sie wurden als Unsicherheitsfaktor für die öffentliche Sicherheit präsentiert. Und das glaubten sehr, sehr viele Deutsche nur zu gerne und waren dann entsprechend der SS dankbar, dass diese vermeintliche Gefahr in Schach gehalten wurde. Auch die Angst vor allem tatsächlich oder vermeintlich Fremden spielte eine starke Rolle und schließlich die Obrigkeitshörigkeit oder ganz allgemein das autoritäre Denken. Und hier zeigt sich tatsächlich ein erschreckender Gegenwartsbezug. Viele der genannten Punkte sind nämlich überhaupt nicht spezifisch nationalsozialistisch geprägt, sondern entfalten mehr oder weniger stark auch heute noch bei vielen Menschen ihre Wirkung und das jenseits falscher Analogiebildungen. Das zeigt schon ein schneller Blick auf die gegenwärtige politische Landkarte. Die Gegner der liberalen, offenen Demokratie schaffen es nämlich überall auf der Welt. Denken Sie an Trump, denken Sie an Orban, denken Sie an die Wahlen in Rumänien, die jetzt gerade erst gestern stattgefunden haben. Oder denken Sie an Putin. Sie schaffen es überall auf der Welt, mit denselben Mitteln Wählerstimmen zu sammeln. Angstmacherei, vor allen Dingen gegenüber den vermeintlich Fremden, Schüren des Nationalismus, Diffamierung und Ausgrenzung politischer Gegner als Volksfeinde. Und sowas erleben wir natürlich auch in Deutschland. Ich war wirklich entsetzt, muss ich sagen, im letzten Dreivierteljahr, insbesondere in den Monaten vor der Bundestagswahl, dass das Thema Migration auch in seriösen Medien und auch seitens demokratischer Parteien nahezu ausschließlich nur noch unter dem Framing Gefahr und Kriminalität diskutiert wurde. Und das sind genau diese Kriminalisierungsdiskurse, die wir im Nationalsozialismus bereits sehen. Jenseits falscher Analogien. Ich will hier nicht Dinge gleichsetzen, die nicht gleich sind. Aber es sind ähnliche Wirkungsweisen, die diese Propaganda der Angst und der Unsicherheit zeigen. Und wenn dann am Ende die Partei gewählt wird, die als erste diese Narrative in die Welt gesetzt hat, die als erste angefangen hat, Unsicherheit zu schüren, um sich dann als Retter in der Not zu inszenieren. Das muss überhaupt nicht verwundern. Und dass die AfD zweitstärkste Partei im Bundestag geworden ist, das ist auch dieser von den demokratischen Parteien übernommenen migrationsfeindlichen Hetze zu verdanken. Oder denken Sie an Verheißungen der Ungleichheit, die aus der AfD immer wieder gestreut werden. Es gibt ein Buch, das im Umfeld von Götz Kubitschek in seinem Institut für Staatspolitik in Schnellroda in Sachsen-Anhalt entstanden ist, von Benedikt Kaiser, ein Vordenker der Neuen Rechten, der wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Thüringer Bundestagsabgeordneten ist seit einigen Jahren. Und dieser Benedikt Kaiser hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Solidarischer Patriotismus. Und denkt man sich, solidarischer Patriotismus, das klingt ja jetzt erstmal nicht sonderlich schlimm. Solidarisch ist doch gut. Patriotismus, okay. Gibt ja auch Leute, die vom Verfassungspatriotismus sprechen, zu Recht, finde ich auch okay. Tatsächlich aber, wenn man sich dieses Buch ansieht, ist es ein Buch, das ein völkisches Verständnis von Staatsbürgerschaft offenbart und ein Buch, das im Grunde das alte Gift der nationalsozialistischen Volksgemeinschaftsideologie verbreitet, aber in einem scheinbar modernen Gewand. Das heißt, in Begrifflichkeiten, die die Nazis nicht verwendet hätten. Kein Nazi hätte jemals von Solidarität gesprochen. Das ist eigentlich ursprünglich ein linkes Wort. Aber man nimmt sozusagen progressives Vokabular, um damit das alte Gift in neuen Schläuchen zu verkaufen. Und das macht die AfD mit Nachdruck. Oder denken Sie an antisemitische Verschwörungslegenden, die in den letzten Jahren in die Welt gesetzt wurden, insbesondere im Rahmen der Proteste gegen die Corona-Sicherheitsmaßnahmen, die vom Staat eingeführt wurden. Und das waren Verschwörungslegenden, ob sie nun QAnon, großer Austausch heißen oder was auch immer, die eigentlich immer einen antisemitischen Kern haben. Und gegenüber solchen Angriffen auf Demokratie und Menschenrechte sind wir in den Gedenkstätten, aber im Grunde ist die gesamte Gesellschaft gefordert, Positionen zu beziehen und damit auch in aktuelle politische Debatten einzugreifen, indem Parallelen, aber auch Unterschiede differenziert und wissenschaftlich fundiert herausgearbeitet werden. Ziel muss es sein, Geschichtsbewusstsein und historische Urteilskraft in der Gesellschaft zu stärken. Wie nötig das ist, zeigt die zunehmende Relativierung, Verharmlosung und Indienstnahme der NS-Geschichte und ihrer Opfer durch die AfD und andere Extremrechte. Oft steht dahinter die explizite Bestrebung, die Geschichte bewusst gegen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus umzuschreiben. Zu einem gewissen Teil sind die unpassenden NS-Vergleiche, die von allen möglichen Leuten in die Welt gesetzt werden, aber auch die Folge unserer in Pathos und Entlastungsritualen erstarrten Erinnerungskultur und eines defizitären Geschichtsunterrichts, wie auch der Präsentation von Geschichte in Medien und Öffentlichkeit. Das heißt, der Blick auf die Geschichte, er beschränkt sich entweder auf schwülstiges Pathos und Betroffenheitskitsch oder auf das Lernen von Daten, Namen und Ereignissen, beides aber ohne Zusammenhänge zu reflektieren. Geschichtsbewusstsein, und damit komme ich zum Ende, Geschichtsbewusstsein ist umfassender. Es bedeutet historische Prozesse einschließlich ihrer Ursachen und Folgen und die historische Bedingtheit des eigenen Lebens zu verstehen. Und das kann nur in einem selbstreflexiven Prozess einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte geschehen. Dazu gehört, dass wir immer sauber aus der Geschichte herausgearbeitet, selbstkritisch unsere eigene politische, ethische und soziale Haltung im heutigen Leben hinterfragen. Und wenn wir das machen, dann ist der immer wieder geforderte Aktualitätsbezug hergestellt, ohne durch eine sehr allgemeine und affirmative Form der Menschenrechts- und Demokratieerziehung die NS-Verbrechen bzw. ihre Opfer schlimmstenfalls zu missbrauchen bzw. zu instrumentalisieren. Und schließlich ist damit auch die Frage beantwortet, die sich viele Menschen in Deutschland, vor allem die Jüngeren, immer wieder stellen. Und diese Frage lautet, was geht uns eigentlich heute, nach 80 Jahren, noch die Geschichte der NS-Verbrechen und ihrer Opfer an? Eine solche aktive, kritische, gegenwartsbezogene und akteursorientierte Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ist mühsamer als das unterschiedslose Beweinen der Toten des 20. Jahrhunderts oder als der Konsum hohler Pathosformeln. Nachdenken und forschendes Lernen sind anstrengend, aber sie lohnen sich. Nicht nur in den Gedenkstätten, sondern auch in den Schulen und Universitäten, wie überhaupt in der gesamten Gesellschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs geduldige Zuhören und wenn Sie noch Fragen und Anmerkungen haben, dann bin ich gerne zur Diskussion bereit.
Den Historiker Jens Christian Wagner habt ihr gerade gehört. Und wenn ihr euch für ihn, seine Arbeit oder auch den Widerstandskämpfer Max Windmüller interessiert, dessen Ermordung 1945 der Anlass für diesen Vortrag war, dann schaut in die Shownotes oder auf unsere Seite, da findet ihr die Infos. Und übrigens auch unsere letzte Hörsaalfolge, die kann ich euch sehr empfehlen. Da geht es auch um Erinnerung, und zwar an den 8. Mai 1945, der ja offiziell als Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gilt. Ja, was sie daran problematisch findet, unter anderem, erklärt uns da die Historikerin Ulrike Jureit. Den Vortrag verlinke ich euch. Ihr wart im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Zweimal die Woche suchen wir euch spannende wissenschaftliche Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen aus allen Wissensgebieten raus. Schaut mal in die DLF-App oder auf unsere Seite. Da findet ihr nämlich alle Folgen, die wir je gemacht haben. Und das sind, ja, Hunderte. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Ein Riesenwissensarchiv auf jeden Fall. Ich heiße Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.